es ist eins US indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 23. August 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, das Programm Unsere Sprache und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Setiorini und Handaru. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo führte Eid al-Adha-Gebet auf dem Cibinong-Kopfzentrum Duri. Airbus bietet PT Dirgantara Indonesia einige Zusammenarbeit an. Die Zahl der Medaillen der indonesischen Athleten sollte sich weiter erhöhen. Zulkifli Hasan, das Eid al-Adha-Fest fördert soziale Gerechtigkeit. Das indonesische Herren-Badminton-Team errang eine Silbermedaille bei Asian Games 2018. Strategische Maritime Verbindung Indonesiens. Unun Sudan Ancel Haitan. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Mittwochmorgen den 22. August dieses Jahres das Eid al-Adha-Gebet auf dem Cibinong-Kopfzentrum in Bogor in der Provinz West Java abgehalten. Der amtierende Gouverneur von West Java, Muhammad Iriawan, und die Bezirksleiterin von Bogor, Nur Hayanti, begrüßten den Präsidenten bei seiner Ankunft. Im Anschluss an das Gebet übergab Präsident Joko Widodo eine Kuh, die bei Baitul Faizin zum Opfer gebracht wurde. Unterdessen nahm Vizepräsident Yusuf Kala am Gebet von Eid al-Adha in der Istiqlal Großmoschee in Central Jakarta teil. Kala und seine Gattin Mufidah Kala wurden von Gouverneur von Jakarta Anies Baswedan und Gus Imam der Istiqlal Moschee Nazaruddin Umar begrüßt. Das Gebet begann 7 Uhr morgens Ortszeit und wurde von Imam Ahmad Husni Ismail geführt. Nach dem Gebet übergab Yusuf Kala der Moschee auch eine Kuh als Opfertier. Die Muslime in ganz Indonesien und sogar auf der ganzen Welt feiern das Fest von Eid al-Adha, das mit den letzten Riten der Hajj in Saudi-Arabien zusammenfällt. Eid al-Adha, was Fest des Opfers bedeutet, die Geschichte von Prophet Ibrahims Glaubenstest zu feiern. Der indonesische Präsident Joko Widodo gab seine Hoffnung zum Ausdruck, das di Char der Medaillen di von Indonesian bei den Asian Games 2018 in Jakarta und Palembang irungen werden sich weiter erhöhen kann. Denn das Ziel ist nicht wenig. Das sagte Joko Widodo am Mittwoch, den 22. August dieses Jahres in Bogor, West Java. Die indonesische Regierung setzt sich zum Ziel, Indonesien zum 10 größten Spieler im Erringen der Medaillen bei diesen asiatischen Spielen gehören zu können. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara erklärte Präsident Joko Widodo weiter, dass jedes indonesische Team dabei eine Medaille erringen solle. Die Athleten und Offiziellen sollten hart arbeiten, um in jedem Spiel eine maximale Leistung zu erzielen. Der französische Flugzeughersteller bot der indonesischen Flugzeugindustrie PT Dirgantara Indonesia DI eine Reihe von Hilfestellungen und Kooperationen an, wenn die indonesische Regierung den Airbus A400M als Militärtransporter kauft. Bei der Überprüfung der Airbus A400M Flugzeuge auf dem Militärstützpunkt Halim Perdana Kusuma in Jakarta am Dienstag, dem 21. August dieses Jahres, erklärte PT DI-Direktor Elvin Guntoro, dass Airbus die Industrialisierung Empfehlungen von PT DI unterbreiten werde und die Zertifizierung der Europäischen Flugsicherheitsagentur EASA der PT DI Produkte in Bezug auf Produktionsorganisation, Vereinbarungen POA und Designorganisation Genehmigungen DOA unterstützen werde. Eine der von der EASA durchgeführten Missionen ist ein einheitlicher Regelungs- und Zertifizierungsprozess für Mitgliedsländer und Partnerländer, in denen Indonesien eines der EASA-Partnerländer im Rahmen des EU-Südostasien-Partnerschaftsprojekts ist und ARISE plus Zivilluftfahrtprojekt. Darüber hinaus wird Airbus PT DI die vollständigen Fertigungs-, Verkaufs- und Wartungsrechte für die Flugzeugtypen CN-2-3, N-2-1-9 und C-2-1-2-1 als Kauf- und Verhandlungspakete für Airbus A400M Flugzeuge zur Verfügung stellen. Elvin erklärte weiter, er unterstütze den Schritt der indonesischen Regierung, um mit Airbus für den Kauf von A400M Flugzeugen zu verhandeln, solange dies Indonesien und PT DI im Zusammenhang mit der Entwicklung der Raumfahrtfähigkeiten Indonesiens und im Einklang mit dem Gesetz Nummer 16 von 2012 in der Rüstungsindustrie gebe. Das Eid al-Adha-Fest ist eine Inspiration, um die Menschheit zu verherrlichen und soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Das sagte der Vorsitzende der Beratenden Volksversammlung MPR, Zulkifli Hasan, am Mittwoch, den 22. August dieses Jahres, nachdem er am Eid al-Adha-Gebet in der Großmoschee Istiqlal in Jakarta teilnahm. Der Gehorsam des Propheten Ibrahim und Ismaels auf den Gottesbefehl Allah ist die Menschheit zu verherrlichen. Das Fleisch der geopferten Tiere werde an anderen verteilt, um soziale Gerechtigkeit zu realisieren. Für Zulkifli Hasan sei das Eid al-Adha-Fest auch eine Inspiration über die Wichtigkeit einer Inspiration für die Bedeutung. Persönlicher für Zulkifli Hasan sei das Eid al-Adha-Fest auch eine Inspiration über die Wichtigkeit für die Bedeutung persönlicher Frömmigkeit und sozialer Frömmigkeit. Dabei rief Zulkifli Hasan die Gesellschaften auf, die Indonesier zu beten, die von Katastrophen, besonders auf der Insel Lombok, West Nusa Tenggara Haim Gesu Zayan. Dem Indonesian Heran Badminton Team is es nih gelungan aine gold medalia by den Asian Games 2018 cu eringan. Nah dem es amit wah den cuy uncan cihten August di sesiaras im finale in Sports Stadion Gelora Bung Karno in Jakarta vom Indonesian Heran Team mit 1-2 dry besiegt wurde. Nah den meldung des Kabinet Sekretariat Muster Dirkampf des Indonesian Badminton Spielers Anthony Sinisuka Ginting im dritten Spiel gegen den chinesischen Spieler Xi Yuki wegen einer Beinverletzung mit 20-21 stoppen. Der indonesische Präsident Joko Widodo, der den Spiel vor Ort sah, sagte zu Ginting, dass die indonesischen Gesellschaften auf seinen Kampf stolz seien. Er habe die Beste gegeben. Der Doppelherrenspieler aus Indonesien Kevin und Markus spielten gegen die chinesischen Spieler mit 1-1. In der dritten Partie wurde der Badmintonspieler Jonathan Christie von seinem Gegner aus China, Cheng Long, besiegt. Dies gilt auch für die Herren-Doppelspieler Fajar Alfian und Muhammad Rian Ardianto im Spiel gegen Chang Nan und Liu Cheng aus China. Durch diese Niederlage konnte das indonesische Herren-Badminton-Team nur eine Silbermedaille erringen. Die maritime Verbindung ist der Durchbruch der wichtigen Infrastrukturen, um das Meer als Mittel der Einheit der Nation zu realisieren und die Logistik in kleinen abgelegenen Inseln in Indonesien zu transportieren. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der Leiter des Verbandes der maritimen Gelehrten Indonesiens Abdi Sufan Amitwo den 22. August dieses Jahres in Jakarta, dass die maritime Verbindung die Ostküsten und kleinen Inseln bestehe, sehr strategisch sei. Laut ihm solle man die Durchführung dieses neuen vierjährigen Programms evaluieren. Es solle mindestens bis zum 2024 verteidigt werden. Er erklärte weiter, dass der Bau der Konnektivität und der Konkurrenzleistungsfähigkeit der Regionen durch die Unterstützung der maritimen Verbindung der langfristigen Tagesordnung Punktes ist. Der viele Variablen, wie unter anderem Aspekte der Arbeitskräfte und Industrialisierung in abgelegenen Gegenden habe. Liebe Zuhörer des Sima Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.624,38 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.671,44 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.599 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien aus aller Welt, die Stimme Indonesien des Stadtrundfunks RRI World Service dankt Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung treu verfolgen. Außerdem danken wir Ihnen auch für Ihre Teilnahme am Internationalen VOI-Quiz 2018. Das Internationale VOI-Quiz 2018 hat am 31. Juli 2018 geschlossen. Aufgrund des Sitzungsbeschlusses des Leiters der Stimme Indonesien Nummer 121 von 2018 über die Gewinner des internationalen VOI-Quizzes 2018 veröffentlichen wir den Namen der drei Hauptgewinner. Diese drei Hauptgewinner bekommen einen Urlaubpreis in Indonesien. Es sind folgende Personen. Nummer 1. Petrus Pius Kerkhoff aus den Niederlanden. Nummer 2, Rasem bin Muhammad bin Ibrahim aus Tunesien. Nummer 3, Hi Marcia aus den Philippinen. Wir laden die Hauptgewinner dieses Quizzes dazu ein, vom 5. bis zum 11. September dieses Jahres Indonesien zu besuchen. Wir grüßen die Gewinner und erwarten ihre Ankunft in Indonesien. Dieses Programm wird von der Stimme Indonesien, RRI World Service, Voice of Indonesia, durchgeführt.
Kommentar: Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema: Das Erdbeben auf Lombok ist die Katastrophe der Nation. Seit dem ersten Erdbeben auf der Insel Lombok, das mit der Stärke von 6,4 in der Richterskala war, bis zu dem letzten Erdbeben am 19. August 2018, das die Stärke von 6,9 in der Richterskala hatte, sind mehr als 500 Leute ums Leben gekommen. Mehr als 400.000 Bürger flüchteten. Die Erdbeben zerstörten auch mehr als 74.000 Häuser. Man vermutet, dass die Zerstörung und der Verlust wegen der Erdbeben mehr als 500 Millionen US-Dollar erreichen. Deswegen schlugen einige Kreise die Regierung vor, um das Erdbeben auf der Insel Lombok als nationale Katastrophe bekannt zu machen. Die Regierung ist aber der Meinung, dass es nicht nötig ist, das Erdbeben auf Lombok als nationale Katastrophe festzusetzen. Viele Kreise kritisierten deshalb die Regierung. In Bezug auf die Polemik erklärte der Leiter des Informationsdatenzentrums und der Öffentlichkeitsarbeit der Nationalen Agentur für Katastrophenschutz BNPB, Sutopo Purwonugroho, die Bedingungen zur Bestimmung einer nationalen Katastrophe. Die Feststellung muss sich auf 5 Hauptvariablen stützen: Opferzahl, Verlust von Eigentum, Schäden an Infrastruktur und Einrichtungen, weite Abdeckung der von Katastrophen betroffenen Gebiete und die sozioökonomischen Auswirkungen. Sutopo glaubt, dass die Indikatoren nicht genug sind. Es gibt grundlegende Indikatoren, die schwer zu messen sind. Es sind die Existenz und die Funktion der Regionalregierung, ob sie zusammengebrochen ist oder nicht. Der Aceh-Tsunami von 2004 wurde zu dieser Zeit als eine nationale Katastrophe bezeichnet, weil die Regionalregierung sowohl die Provinz als auch Bezirks- und Stadtregierungen einschließlich der zentralen Elemente in Aceh, wie der Militärbezirkskommandos und die Regionalpolizei, vollständig gelähmt war. Die Regierung erklärte später die nationale Katastrophe. Es besteht die Gefahr, dass alle Aufgaben der Regionalregierung von der Zentralregierung einschließlich des Staates übernommen werden. Mit der Existenz eines nationalen Katastrophenstatus ist die Tür für internationale humanitäre Hilfe durch andere Länder und die internationale Gemeinschaft so weit wie möglich geöffnet. Dies ist eine Konsequenz der Genfer Konvention. Neue Probleme im Zusammenhang mit internationaler Hilfe treten häufig auf, weil sie politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, Verteidigungs- und Sicherheitsfragen betreffen. Es gibt also Konsequenzen, wenn die indonesische Regierung den nationalen Katastrophenstatus feststellt. Sutopo fügte hinzu, dass seit dem Tsunami in Aceh im Jahr 2004 keine Katastrophe in Indonesien stattgefunden hat, die zu einer nationalen Katastrophe erklärt wurde, weil die Indonesier viel von den Erfahrungen im Umgang mit dem Tsunami in Aceh 2004 gelernt haben. Es gibt eine Tendenz, dass jedes Mal eine Katastrophe mit der großen Todesopferzahl passiert, schlägt man immer die Regierung vor, um eine nationale Katastrophe festzusetzen. Viele Kreise verstehen, dass Katastrophenmanagement möglicherweise nicht als Ganzes einsichtig der Bestimmung des Status und des Ausmaßes der Katastrophe. Sie gehen davon aus, dass mit dem nationalen Katastrophenstatus ein leichter Zugang zu nationalen Ressourcen möglich sein wird. Tatsache ist jedoch, dass die Regierung auch ohne nationalen Katastrophenstatus alle nationalen Ressourcen mobilisiert hat. Eine Menge Personal von zentralen Elementen wie den Indonesian Streitkräften TNI, der Indonesian Polizei, Polri, der Nationalen Agentur für Suche und Rettung, Basarnas und zusammenhängenden Ministerien wurden an den betroffenen Orten eingesetzt. Riesige logistische Hilfe von den Regierungsbehörden und der Gemeinde wurde ebenfalls nach Lombok geschickt. Das indonesische Volk muss sich vereinigen. Die Katastrophen sind humanitäre Angelegenheiten. Lass uns Unterschiede in der Ideologie, Politik, Religion und anderen loswerden, um den Katastrophenopfern zu helfen. Die Lombok-Gemeinschaft braucht die Hilfe aller Parteien. Die nationale Energie muss vereint werden, um den Menschen auf Lombok zu helfen. Ohne den Status der nationalen Katastrophe bedeutet die Katastrophe auf der Insel Lombok auch die Katastrophe des indonesischen Volkes. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 23. August 1939. Deutschland und die Sowjetunion unterzeichneten einen Nichtangriffspakt. Der Pakt wurde von den Außenministern beider Länder unterzeichnet. Es überraschte die Welt, weil sich beide Länder konkurrierten. Nachdem Deutschland die Tschechoslowakei angegriffen hatte, bestand Großbritannien darauf, die Invasion Deutschlands zu hemmen. Ministerpräsident Neville Chamberlain äußerte damals auch Bedenken, dass Polen in Gefahr einer Nazi-Invasion sei. Die Briten fühlten sich verpflichtet, Polen dabei zu helfen, die Nazis zu meiden. Aus diesem Grund war die Sowjetunion die einzige Kraft, die Deutschland ausgeglichen war. Leider las Hitler diesen Zweck und stützte, stattdessen zu Stalin bis zur Bildung eines Nichtangriffspaktes zwischen den beiden Ländern. Deutschland brach aber den Nichtangriffspakt mit dem Unternehmen Barbarossa am 21. Juni 1941 den Überfall auf die Sowjetunion. Willkommen zum 23. August 1945, der Gründung der Volkssicherheitsagentur, der Ursprung der indonesischen Nationalen Armee. Der erste indonesische Präsident Sukarno kündigte offiziell die Gründung der Volkssicherheitsagentur BKR am 23. August 1945 an. Die Gründung der BKR war eine Änderung der Ergebnisse der Sitzung vom Ausschuss zur Vorbereitung der indonesischen Unabhängigkeit am 19. August 1945, die zuvor die Bildung einer Armee der Nationalität geplant hatte. Die Änderung wurde schließlich am 22. August 1945 beschlossen, keine nationale Armee zu bilden. Die Führer wählten zu dieser Zeit mehr diplomatische Methoden, um die Anerkennung der soeben verkündeten Unabhängigkeit zu erreichen. Durch die Regierungserklärung vom 5. Oktober 1945 wurde die BKR in die Volksschutzarmee TKR und nach mehreren Namen schwächer schließlich zur indonesischen Nationalen Armee TNI umgewandelt. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 23. August 1949, dem Anfang der Rundentischverhandlungen zwischen Indonesien und den Niederlanden. Am Rundentisch in Den Haag, der seit dem 23. August 1949 tagte, nahmen Ministerpräsident Drees, die Republik Indonesien, die UN-Kommission für Indonesien sowie die nicht-republikanischen Teilstaaten teil. Sie sprachen über die Aufgabe der indonesischen Souveränität von den Niederlanden auf die Republik Indonesien. Die schwierige Neuguinea-Frage wurde dadurch vermieden, dass die Niederlande noch die Herrschaft über den Westteil der Insel behalten würden. Erst später sollte über dessen Zukunft entschieden werden. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Der kritische Zustand der Population von Orang-Utans Kalimantans, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Population von Borneo Orang-Utans im kritischen Zustand ist weiter gesunken. Dies sagte die deutsche Forscher Maria Voigt vom Max Planck Institut für Evolutionäre Anthropologie in Deutschland im Rahmen des Welt-Orang-Utans-Tages vom 19. August in einer schriftlichen Erklärung, die in Jakarta am Sonntag, den 18. August 2018 erhalten wurde. Sie sagte dazu weiter, nach Merkmalen der Wachstumsgeschichte von Orang-Utans sei es unmöglich, dass sie schnelle Wachstumsrate sogar im Zoo erreichen könne. Maria Voigt zufolge habe sie die Senkung von 25-30% nach umfassenden vorhandenen Beobachtungsdaten vom 2005-2015 voraussichtlich erreicht. Das Forscherteam, das von Maria Voigt geleitet wurde und aus 41 Wissenschaftlern bestand, hat das Forschungsergebnis im März 2018 veröffentlicht. Das Team hat auch entdeckt, dass die Hälfte des gesamten Orang-Utans auf Kalimantan von Aktivitäten der Naturressourcengewinnung betroffen werde. Ihre Zahl ist in den letzten 16 Jahren mehr als 100.000 Orang-Utans seit 1999 gesunken. Der Leiter der Erhaltungsbehörde von Naturressourcen BKSDA der Provinz Sentral Kalimantan, Adib Gunawan, erkannte an, die Erhaltung sei eine Arbeit, die lange Zeit und Beteiligung aller betroffenen Seiten benötigt. Er lud die Gesellschaft dazu ein, sich bei der Erhaltung der Naturressourcen zu engagieren. Er sagte dazu, die Orang-Utans als die einzigen großen Affenarten in Asien seien sehr wichtig für die Erhaltung des Lebensraums. Inzwischen hat die Erhaltungsbehörde von Naturressourcen BKSDA der Provinz West Kalimantan einige Veranstaltungen und Programme im Rahmen der Feier des Internationalen Orang-Utans-Tages 2018 organisiert. Die Veranstaltungen wurden gemeinsam mit ihren Arbeitspartnern wie der Stiftung Yayasan Titian Lestari, WWF Program Indonesien von West Kalimantan, dem Erhaltungsforum von Orang-Utans West Kalimantan, der Stiftung Yayasan Palung und der Stiftung Yayasan Planet Indonesia YPI durchgeführt. Der diesjährige Gedenktag hat das Thema West Kalimantan is House for Orang-Utans, lass uns gemeinsam die Borneo Orang-Utans retten.
Die Veranstaltungen umfassten unter anderem den Wettbewerb von Malen und Färbung für Kinder in Kindergarten und Grundschulen sowie Aktionskampagne in der Zone des Autofreien Tages CFD in der Ahmad-Yani-Straße. Bei dieser Kampagne wurde die Unterzeichnung und Zeugenaussagen von der Öffentlichkeit durchgeführt, um den Schutz von Orang-Utans zu unterstützen. Darüber hinaus wurden Diskussionen und Interaktionen mit der Öffentlichkeit veranstaltet, die Kampagnenmaterialien mit dem Thema von Orang-Utans in Form von Pins, Schlüsselanhängern, Tassen, Bechern, T-Shirt und Datenblatt verteilt. Die Offline-Kampagnen in Form von Videodrehung, Banner, Foto-Automat, 2D von Orang-Utans und Verteilung von Kampagnenmaterialien einschließlich Videodrehung bei Videotron im Digulis Park durchgeführt. Die Kampagnen wurden in der Kooperation mit einem Hotel in Pontianak durchgeführt und von der Stadtverwaltung von Pontianak unterstützt. Die Veranstaltungen fanden von 18. bis 19. August 2018 statt. Bei dieser Gelegenheit sagte der Aktivist von der Stiftung Yayasan Titian Lestari, Rangga Irawan, dass die Population von Orang-Utans sich wegen der großen Bedrohung an dieses geschützte Tier weiter reduziere. Dies hat den Schutzstatus der Borneo Orang-Utans im Jahr 2016 von gefährdet zu kritisch erhöht. Rangga zufolge sei die Feier des Internationalen Orang-Utans-Tages eine Gelegenheit, um sich mit allen Seiten zum Ergreifen der gleichen Maßnahmen für einen gleichen Zweck, nämlich den Schutz und die Erhaltung von Orang-Utans zu bewegen. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der SIM Indonesien aus aller Welt, die Stimme Indonesien des Stadtrundfunks RRI World Service dankt Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung treu verfolgen. Außerdem danken wir Ihnen auch für Ihre Teilnahme am Internationalen VOI-Quiz 2018. Das Internationale VOI-Quiz 2018 hat am 31. Juli 2018 geschlossen. Aufgrund des Sitzungsbeschlusses des Leiters der Stimme Indonesien Nummer 121 von 2018 über die Gewinner des Internationalen VOI-Quizzes 2018 veröffentlichen wir den Namen der drei Hauptgewinner. Diese drei Hauptgewinner bekommen einen Urlaubpreis in Indonesien. Es sind folgende Personen. Nummer 1. Petrus Pius Kerkhoff aus den Niederlanden. Nummer 2, Rasem bin Muhammad bin Ibrahim aus Tunesien. Nummer 3, Hai Marcia aus den Philippinen. Wir laden die Hauptgewinner dieses Quizzes dazu ein, vom 5. bis zum 11. September dieses Jahres Indonesien zu besuchen. Wir grüßen die Gewinner und erwarten ihre Ankunft in Indonesien. Dieses Programm wird von der Stimme Indonesien, RRI World Service, Voice of Indonesia, durchgeführt.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Estima Indonesian, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen den Wasserfalllandung vorstellen. Außer auf der Kurzwelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream von news.id/German hören. Liebe Zuhörer, Kuningan ist ein Bezirk in der Provinz Westjava. Ist geologisch durch eine flache Kontur und hügelige Struktur im Westen gekennzeichnet. Im Westen hat dieser Bezirk viel touristisches Potenzial. Die Zone Natur mit seinem warmen Wasserfall, Zurücklandung in unberührter Natur erregt das Interesse der Touristen. Der Wasserfall liegt im Dorf Cisantana, dem Distrikt Cigugur Kuningan. Aus Jakarta können Sie diesen Wasserfall in etwa 5 bis 6 Stunden erreichen. Vom Stadtzentrum Kuningan aus können Sie in nur 30 Minuten fahren. Das Wort Zurücklandung kommt von Zur, bedeutet Zeit oder auf Deutsch Wasser, und Rugu, was in der lokalen Sprache auch Motor oder Mengalir und auf Deutsch Fließen heißt. Das Wort Landung bedeutet lang oder hoch. Zurücklandung ist also hoher Wasserfall. Die Landung ist einer der höchsten Wasserfälle in der Stadt Kuningan. Ist 30 Meter hoch. Das Wasser des Zurücklandung kommt aus dem Wasserfall Putri, der im Naturtestenziel des Zeltengebietes Pulutungan etwa 1 Kilometer vom Landungswasserfall entfernt liegt. Das Wasser bei der Wasserfälle kommt aus der Wasserquelle des Berges Cireme namens Kopo Cilaja. Liebe Zuhörer, wenn Sie am Landung Wasserfall ankommen, müssen Sie 10.000 Rupiah für die Eintrittskarte und 5.000 Rupiah für die Parkgebühr bezahlen. Vom Parkplatz am Wasserfall sollten Sie über eine Betontreppe 200 Meter runterlaufen. Sie werden dann in Schönheit und das frische Wasser des Wasserfalls zu genießen. Sie können dort schwimmen oder im Teich des Wasserfalls spielen. Die dortige Bevölkerung glaubt, dass dessen Wasser Migräne, Amnesie, Epilepsie und geistige Störung heilen kann. Neben dem Genießen des frischen Wassers können Sie am Landungswasserfall auch Selfies machen. Es gibt viele moderne Fotospots, unter anderem mit einer Schaukel, einem fliegenden Wandteppich, Sonnenblumen, Vogelnestern und einem Bambushimmel. Der Wasserfalllandung ist mit Einrichtungen wie unter anderem Toiletten, einer Gebetsstätte, einer Kantine, Hütten, Parkplätzen und einem Informationszentrum ausgestattet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Zurücklandung, den Landungswasserfall in Kuningan, Westjava. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Thank you. Di Stim Indonesia in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesia.
Di Stim Indonesia in Jakarta im Programm mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörerinnen, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Wir haben gerade ein Beispiel von Äußerung der Tolaki-Sprache gehört. Diese ist eine der lokalen Sprachen in der Provinz Sulawesi. Heute werden wir Sie dazu einladen, um die Provinz zu besuchen.
Naku ino Ari Gandari, Sulawesi Tenggara, suku Tolaki. Tono Lapasipolei atau Tumorike, dinama kosara atau atora yang tamono atorano bonua atau hukum adat. Atorani ino dijalankan atau nyomoko lakoi metarambu secara organisasi struktur lah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa.
Gemäß ihres Namen liegt Südostsulawesi im südöstlichen Teil der Sulawesi Insel mit Kendari als Hauptstadt. Die Provinz ist für den Wakatobi Nationalpark im Wakatobi Pecikser bekannt. Das ist ein Meeresgarten, der etwa 750 Korallenriffarten besitzt. Darüber hinaus hat die Provinz Südostsulawesi noch viele touristisches Potenzial, wie seine Geschichte, Touristenattraktionen und Kultur. Die Provinz Südostsulawesi ist ein Wohnhaus für 10 lokale Sprachen. Sie sind in zwei Gruppen oder Sprachfamilien aufgrund des Ortes ihrer Nutzung unterteilt. Dr. Sandra Safriti Hanan MA, die Leiterin der Sprachbüros Südostsulawesi, erklärt.
Jadi dari hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu ada 10 bahasa daerah lokal. Jadi di Sulawesi Tenggara itu kondisinya begini, ada dua rumpun bahasa.
Nach dem Ergebnis der Sprachkartierung, die von der Sprachbehörde und vom Sprachbüro Südostsulawesi durchgeführt worden ist, gibt es 10 lokale Sprachen mit zwei Sprachfamilien, die Bungkulaki und die Munabuton. Bungkulaki befindet sich im Festland der Sulawesi-Insel, während Munabuton auf den Inseln, die sich in der Provinz Südostsulawesi verbreiten, gesprochen wird. Die Tolaki-Sprache, die Moro-Nene-Sprache, die Kalisusu- und Kulambacu-Sprache gehören zu der Sprachfamilie von Bungkulaki. Die Wolio-Sprache gehört zur Sprachfamilie von Munabuton, die Sprachen Wolio, Muna, Wakatobi, Lhasa, Limo, Kamaru und Busoa. Liebe Zuhörer, Dr. Sandra sagt auch, dass die Sprachfamilien von Bungkulaki und Munabuton Nachkommen der austronesischen Sprachfamilie seien. Außer Südostsulawesi wird auch die Sprachfamilie von Bungku, genannt auch Bungkutolaki, im östlichen Teil der Provinz Central Sulawesi gesprochen. Man kann keine der 10 Sprachen in dieser Provinz als Sprache mit den meisten Sprechern bestimmen. Das liegt daran, dass jede Sprachfamilie und jede Insel eine eigene Sprache haben.
Kita tidak bisa melihat yang mana yang paling banyak digunakan karena misalnya kan ada wilayah daratan dan ada wilayah kepulauan. Nah, yang di daratan Sulawesi itu, yang masuk di daratan Sulawesi itu, yang paling banyak digunakan itu bahasa Tolaki dengan bahasa Moronene. Nah, untuk pulau-pulau yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu masing-masing punya bahasa. Misalnya untuk Pulau Buton, di sana ada dua, ada bahasa Muna, ada bahasa Wolio. Untuk Pulau Wakatobi, ya otomatis menggunakan bahasa Wakatobi.
Wirkonen nih seyon werhesprache am meisten benutzt wird, weil sie sich auf dem Festland und der Inselgruppe befindet. Im Festland, das zum Land Sulawesi gehört, werden die Tolaki-Sprache und die Moronene-Sprache meistens verwendet. Für die in Südost-Sulawesi verbreiteten Inseln haben sie jeweils eine eigene Sprache. Beispielsweise gibt es auf der Buton-Insel zwei Sprachen, die Muno- und Wolio-Sprachen. Für Wakatobi verwendet man automatisch die Wakatobi-Sprache. Liebe Zuhörer, hier sind einige Wortbeispiele auf der Tolaki-Sprache. Inaku, inaku, oder auf Deutsch ich. Ingo o, du. Ingito, ingito, wir. Ihiro, si. Ingomiu, ir.
Di Stim Indonesia in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Liebe Zuhörer, wenn Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook, The Voice of Indonesia und Twitter @voiindonesia. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache, als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien aus aller Welt, die Stimme Indonesien des Stadtrundfunks RRI World Service dankt Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung treu verfolgen. Außerdem danken wir Ihnen auch für Ihre Teilnahme am internationalen VoIQuiz 2018. Das internationale VoIQuiz 2018 hat am 31. Juli 2018 geschlossen. Aufgrund des Sitzungsbeschlusses des Leiters der Stimme Indonesien Nummer 121 von 2018 über die Gewinner des internationalen VoIQuizes 2018 veröffentlichen wir den Namen der drei Hauptgewinner. Diese drei Hauptgewinner bekommen einen Urlaubpreis in Indonesien. Es sind folgende Personen. Nummer 1. Petrus Pius Kerkhoff aus den Niederlanden. Nummer 2, Rasem bin Muhammad bin Ibrahim aus Tunesien. Nummer 3, Hai Marcia aus den Philippinen. Wir laden die Hauptgewinner dieses Quizzes dazu ein, vom 5. bis zum 11. September dieses Jahres Indonesien zu besuchen. Wir grüßen die Gewinner und erwarten ihre Ankunft in Indonesien. Dieses Programm wird von der Stimme Indonesien, RRI World Service, Voice of Indonesia, durchgeführt.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die nostalgische Lieder, die von der Sängerin Rin Jamaen gesungen werden. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Senja di Batas Kota oder Die Abenddämmerung an der Stadtgrenze. kute unterhaltung. Liebe Zuhörer der Stimulations, die Sängerin, die den vollen Namen Rin Indrianti Chamaen hat, ist als eine indonesische Jazzsängerin bekannt. Rin Chamaen hat niemals an einem Singenkurs teilgenommen. Sie hat aber autodidaktisch von ihrer Schwester Ida Chamaen gelernt. Ida Chamaen war eine populäre Sängerin als Mitglied der Gruppe Chamaen Sisters. Rin Chamaen begann ihre Musikkarriere als Jazz-Sängerin, als sie am Musikprogramm im Staatsfernsehen TVRI in den 1970er Jahren Teil 6. Danam sie im Jahr 1976 ihr erstes Album dem Titel Api Asmara oder Liebesfeuer gemeinsam mit Jack Lesmana, der Jazz-Persönlichkeit in Indonesien, auf. Das herausragende Lied in diesem Album hat den gleichen Titel, Api Asmara. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun Api Asmara oder Liebesfeuer. Viel Spaß beim Zuhören. Masuk lagu Api Asmara. Liebe Musikfreunde, das war Api Asmara von Rin Jamain. Das Lied, das von Yahya komponiert wurde, hatte einen großen Erfolg auf dem Musikmarkt. Das Lied Api Asmara erzählt über eine Frau, die gerade Liebesbeziehung hat. Sie bittet ihren Geliebten darum, zum Vergessen aller schlechten Erinnerungen zu helfen. Liebe Hörerfreunde, hören Sie wieder das andere Lied von Rin Jamain mit dem Titel Beri Aku Harapan oder Gib mir die Hoffnung. Viel Spaß dabei.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nr. 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.